In der heutigen Folge des Kochbuch-Podcasts spreche ich mit Regina Frisch, die einem Kochbuch eine ganze Biografie gewidmet hat. Denn sie hat festgestellt, Kochbücher erzählen auch Kulturgeschichte. Das ist auch der Grund, warum sie sich aktuell viel mit Kolonialkochbüchern beschäftigt. Viel Spaß beim Hören! Regina Frisch ist heute im Kochbuch-Podcast, die ein ganz, ganz besonderes Buch geschrieben hat, wie ich finde. Und zwar kein Kochbuch, sondern sie hat einem ganz besonderen Kochbuch eine Biografie gewidmet. Die Biografie eines Kochbuchs, das bayerische Kochbuch erzählt Kulturgeschichte. Herzlich willkommen im Kochbuch-Podcast.
Vielen Dank, Sina, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. War auch ordentlich überrascht, dass du eben, ich kenne deinen Podcast und dass du dir so eine ja, abseitige Autorin ausgesucht hast als Gesprächspartnerin.
Ich finde aber dein Buch so außergewöhnlich und deshalb bin ich ja gar nicht drum rumgekommen, dich mal einzuladen. Denn wer schreibt denn schon eine Biografie, ja fast einen Liebesbrief, einen sehr langen, an ein Kochbuch? Das bayerische Kochbuch haben ja viele im Regal stehen. Bei uns zu Hause steht's da, weil tatsächlich mein Mann sich das mal zu Weihnachten gewünscht hat. Ich habe es erst sehr verschmäht und links liegen lassen, weil ich ja so wunderbar bebilderte Bücher viel lieber mag. Aber dann hat sich's in mein Herz geschlichen, einfach weil im bayerischen Kochbuch, in diesem Standardwerk, wirklich jedes bayerische Rezept drinsteht, egal wie abwegig, egal wie special interest und wie, egal wie mini regional, wenn man auf irgendwas Appetit hat, von früher aus meiner Heimat, ich komme aus Bayern, dann schlägt man danach und es ist drin. Insofern ist es ein großartiges Buch, finde ich. Aber wie bist du dazu gekommen, diesem Kochbuch eine Biografie zu widmen?
Ich darf kurz ausholen. Ich bin Germanistin von Haus aus und habe eigentlich am Anfang im Studium gedacht, ich studiere Literaturwissenschaft, wie die wahrscheinlich die meisten Germanistikstudenten. Habe dann aber ziemlich bald Freude an der Sprachwissenschaft gefunden, an Strukturen, an die Struktur von Texten zu beschreiben. Und da habe ich dann auch dann im weiteren Fortgang meines Studiums und in der Arbeit an der Uni gemerkt, was eben die Faszination von Rezepten ist als Textsorte, ganz trocken, langweilig, nämlich dass Rezepte so ganz bestimmte Bausteine haben, nämlich sie haben einen Titel, sie haben Zutaten und sie haben eine Zubereitung. Und wenn es gut geht, vielleicht noch Anwendung, Verwendung, Anrichten, sowas. Und das, damit beschäftigen sich tatsächlich auch historisch Sprachwissenschaftler viel. Wann fing man an, die Zutaten separat überhaupt auszugliedern und waren die nicht irgendwie direkt in den Zubereitungen drin? Also das war, der Anfang war langweilig. Und jetzt kommt die persönliche Sache dazu, dass im Studium mir mein Bruder wahrscheinlich auf Geheiß meiner Mutter das bayerische Kochbuch geschenkt hat. Und es ging mir genauso wie dir. Ich habe das am Anfang ignoriert. Vielleicht mal ab und zu was nachgeschlagen, aber ich hatte keine Verwendung dafür. Dann wurde die Familie größer. Wir waren am Schluss fünf. Und ich habe das bayerische Kochbuch, das öfters zu Rate gezogen, einfach Pfannkuchenteig, ne, sowas. Ich kann mir das nicht auswendig merken und Pfannkuchen gab es oft. Also was habe ich dann nachgeschlagen und manche Rezepte habe ich wirklich sehr gern gemocht und Kuchen sowieso. Also wurde das Kochbuch dann bei uns auch immer mehr benutzt und nicht nur als Faszination für die Sprachwissenschaftlerin. Und ging kaputt immer mehr. Und ich dachte, na, kaufst du dir eine neue Auflage. Dann habe ich mir eine neue Auflage gekauft, neues Titelblatt drauf. Naja, gut, das kannst du vernachlässigen. Aber dann habe ich eben wiederum mit meinem durchaus philologischen Blick gesehen, boah, der Satz ist neu. Das Buch ist neu gesetzt. Und da das ja schon ein altes Buch, also ein traditionelles Buch ist, dachte ich, ui, da hat jemand Mühe, Zeit und Geld aufgewendet, um das Buch neu zu setzen. Und dann habe ich gesehen, an der Bucharbeit, also zum Beispiel das Register. Das Register war nicht mehr getrennt nach S wie Sauerbraten und ST Strudel und Schweinebraten unter SCH, sondern alles war ein S. Ein Registereintrag S. Und das hat mich wirklich angefixt, habe gedacht, boah, da hat jemand was getan an dem Kochbuch, ohne dass man es wirklich äußerlich viel sieht. Also für den Laien war das vielleicht gar nicht mal so schnell zu erkennen. Und dann war ich einfach neugierig und habe mir auf im Antiquariat eine alte Ausgabe gekauft. Und da hatte ich wirklich jetzt Glück im Nachhinein und habe eine Ausgabe mit einem Vorwort von 1938 erwischt. Das Kochbuch war nun von dieser schöne Schriftzug, von dem ich jetzt mittlerweile weiß, dass er von Emil Praetorius ist, war damals auch schon, aber es war viel schlanker, ein Hochformat, ein quietschgelbes, auch sehr hübsch, und war aber auch von der Anlage wirklich vergleichbar mit dem jetzigen. Also ich habe vieles wiedererkannt, aber es war natürlich von 1938 sehr viel älter. Und auch noch in Fraktur gesetzt. Und dann habe ich das Vorwort gelesen. Und das Vorwort, das hat mich dann gerissen. Da stand die Frau am Herd an der Front. Da galt es dann, die Nahrungsmittelfreiheit des deutschen Volkes zu sichern. Also das war ein sehr ungelenkes Vorwort im Geist der Zeit. Und dann ab da hast du gefragt, wie kommt man dazu? Ab da habe ich gedacht, ich will wissen, wie die Zeitgeschichte in diesem Kochbuch, das es ja über so viele Jahre hinweg, in Jahrzehnte hinweg gibt, wie sich die da abbildet. Und das hat mich eben fasziniert. Und so ist das eins und andere und zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten gekommen.
Und dann hast du angefangen, bayerische Kochbücher erstmal zu sammeln und zu vergleichen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also zuerst habe ich in der Familie gefragt, habt ihr verschiedene in einem größeren Familienkreis und habe da verglichen und da natürlich noch nicht viel Unterschiede. Da gab es unterschiedliche Titelbilder, das ist ja schon etwas. Ne? Die sind ja sehr aussagekräftig auch dann, wie das Fett immer weniger wird, wenn man es im Nachhinein sieht, in den 70er, 80er, 90er Jahren. Dann habe ich im Dorf gefragt, in der Gemeindebücherei einen Aushang gemacht und da gefragt. Dann habe ich versucht, in Bibliotheken zu suchen und gleich eine Problematik gemerkt, denn Kochbücher hebt man nicht auf in Bibliotheken. Das war total interessant. In der Stadtbibliothek gibt es natürlich immer die aktuelle Auflage des Bayerischen Kochbuchs, aber die letzte, die gibt man dann ins moderne Antiquariat und verramscht sie. In der Universitätsbibliothek gibt es entweder kein bayerisches Kochbuch oder zum Beispiel in der Abteilung Zahnmedizin habe ich dann eins im Register, im Katalog gefunden, bin hingefahren, stand nicht im Regal. Das war geklaut. Also, das fand ich sehr kurios, wie komme ich überhaupt zu verschiedenen Ausgaben des eines Kochbuchs? Denn es gibt mittlerweile eben 56 Auflagen und ich hatte eben vor, alle 56 mal in der Hand zu haben. Ein ehrgeiziges Projekt. Dann habe ich schon auch mittlerweile gemerkt, die Kochbücher, die es tatsächlich in der, zum Beispiel in Frankfurt in der Allgemeinen Bibliothek gibt, in der Nationalbibliothek, wo man ein jedes Buch abgeben muss, wenn man eins schreibt. Da bin ich auch hingefahren, aber die haben mich dann gelangweilt, weil da keine Gebrauchsspuren drin waren. Hatten keine Fettflecken und keine Anmerkungen. Das wollte ich nicht. Also habe ich tatsächlich über moderne Antiquariate sehr, sehr viele Kochbücher mir angeschafft und teilweise eben auch zusammengeliehen. Da wirklich ein Jahr mindestens mit verbracht, einfach nur Kochbücher anzuhäufen, bayerisches Kochbuch hier anzuhäufen. Und das Kuriose war dann noch, dass ich nie ein Kochbuch fand, das mit einer Auflage unterhalb von 15 Ich fand die 15. Auflage, die 16., die 17., die 20., die 21., die 38. und so weiter und so fort, aber nie eine, die kleiner war als 15. Dann habe ich tatsächlich durch ein großes Glück einmal in die Suchmaske eingegeben, nicht bayerisches Kochbuch, sondern nur Kochbuch und Frauenschule. Denn die Frauenschule in Miesbach war die Herausgeberin der 15. Auflage. Dann kam ich plötzlich an den Vorläufer quasi des bayerischen Kochbuchs, was nämlich ein Kochbuch war, das vor dem Ersten Weltkrieg entstanden ist in Oberbayern. Das ist jetzt eine lange Geschichte und ich weiß gar nicht, ob das deine Zuhörer und Zuhörerinnen nicht langweilt.
Ich glaube nicht, denn was uns ja alle vereint, ist diese große Liebe zu Kochbüchern. Und ich glaube, wenn man auf sowas stößt, also wenn man von der Linguistik kommt und dann mit so einem Riecher auf so ein Thema stößt, dann weckt es doch den Jagdinstinkt. Also dann merkt man doch, ich bin hier die Einzige und erste
Ja.
offensichtlich, die sich hierfür interessiert. Nicht mal in dem Institut für Ernährungswissenschaften stehen diese Bücher. Das ist ja unglaublich. Und dann noch dieser Clou, dass das Buch früher anders hieß. Das muss doch ein wahnsinnig gutes Gefühl gewesen sein, oder?
Ja, also mir hat es sehr viel Freude gemacht und sehr viel, also wie du sagst, Jagdinstinkt hatte ich tatsächlich, dem nachzugehen. Gerade diese ersten Auflagen haben mir dann auch eine Welt eröffnet, die ich nicht erwartet hatte. Denn du sagst es ja und mir ging es genauso. Wenn man heute das Buch in die Hand nimmt, dann denkt man, ja, das ist ein Nachschlagewerk für bayerische Küche oder für Küche des 20. Jahrhunderts, ein Standardwerk. Aber so besonders inspirierend für uns heute ist es vielleicht nicht mehr. Es wirkt ein bisschen altbacken. Und der Anfang ist tatsächlich wirklich eigentlich das Gegenteil. Der Anfang ist Emanzipation. Und da war ich dann ganz überrascht, als ich auf diese Geschichte stieß. Zu Beginn 1902 hat eine Frau namens Ida von Korzfleisch in München einen Vortrag vor, sie selber war eben von Landadel und vor gut betuchtem bürgerlichen Publikum einen Vortrag gehalten und sie hat geworben für die Idee, wirtschaftliche Frauenschulen zu gründen. Das klingt jetzt auch ein bisschen altbacken, aber es war damals wirklich was ganz Innovatives. Ab den letzten, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm die Emanzipation, wie wir wissen, tüchtig Fahrt auf. Die Suffragetten in England, das Frauenwahlrecht lag in der Luft und die Arbeiterbewegung hatte ihre Frauen. Und tatsächlich hatte eben auch das gute, betuchte Bürgertum, der Landadel, waren auch da die Frauen, die sich in einem Korsett fühlten, in dem Korsett, dass sie eben nicht arbeiten durften. Sie mussten quasi warten, bis sie vom Vater weg in die Hände des Ehemanns übergeben werden. Dass sie keine Berufsausbildung machen durften. Das war unschicklich und das gab es auch nicht. Und diese Ida von Korzfleisch muss eine sehr wissbegierige junge Frau gewesen sein und die eben auch gerne gelernt hätte. Und die dachte sich, warum nicht eine Berufsausbildung ins Leben rufen für die Frauen meiner Welt, meiner Schicht. Also für die gutbürgerlichen, für die adligen Frauen und denen, aber auch in ihrem in ihrem Sichtfeld, wo sie leben, nämlich in der Hauswirtschaft, ihnen anbieten, dort nicht nur kochen zu lernen oder eine Köchin zu beaufsichtigen, sondern das weiterzugeben als Unterrichtsfach. Also selber als Hauswirtschaftslehrerin zu werden. Das gab es vorher nicht in dem Sinne. Und sie warb also dafür, eine Schule ins Leben zu rufen in Bayern. In anderen Gegenden gab es schon drei. Das ist der Reifensteiner Verband, dem sie angehörte. Und sie wollte haben, dass es in Bayern auch sowas gibt. Und sie hat diesen Vortrag gehalten und innerhalb von wenigen Tagen hat sich ein Verein in München gegründet, der Bayerische Verein für wirtschaftliche Frauenschulen auf dem Lande, so hieß er. Und der hat diese Schule gegründet. Und die hatten dann am Anfang auch gleich sieben Schülerinnen, die dort ins Internat einzogen, nicht nur lernten zu kochen, sondern auch eben lernten, das Kochen zu lehren und Hauswirtschaft zu lehren.
Ich finde vor allem ganz interessant, es ist so ein bisschen durch die Hintertür ein Thema zu besetzen für diese Frauen mit mittlerer Bildung, was so ein bisschen unauffällig und harmlos daherkommt und so mit Hauswirtschaft und so. Es klingt ein bisschen so, als wäre das so eine Zwischenstufe vielleicht. Naja, das kann ja nicht schaden, bis das Mädchen dann verheiratet ist. Aber ich finde, da greifen total die Geschichten, die du dazwischen geschrieben hast, wo du versuchst, so ein bisschen zu rekonstruieren, wie das vielleicht war mit den jungen Frauen, die vielleicht eben sich auch überlegt haben, oh Gott, dann werde ich ja verheiratet, die suchen jemanden für mich aus, ich möchte das gar nicht, aber wenn ich hier mir noch ein Stück Bildung schnappe, dann habe ich vielleicht so eine kleine Tür, so eine Exit Strategy, würde man heute sagen. Wenn da jetzt kein passender kommt, kann ich immer noch auf eigenen Füßen vielleicht sogar stehen und mich tatsächlich im wahrsten Sinne emanzipieren. Aber auf so eine ganz, ja, so eine ganz hintertürige Art und Weise, weil es ja eben so ein sehr weiblich konnotiertes Thema war und trotzdem ja die Bildung an sich schon Revolution war.
Ja, genau. Und das Interessante dann an diesem Verein war, dass er auch unterschiedliche Schichten bedient hat. Also das, was ich jetzt eben schilderte, war ja eben die gut betuchten, die gutbürgerlichen jungen Frauen, die dort gingen. Aber gleichzeitig hat der Bayerische Verein auch Wanderkochkurse eingerichtet. Wanderkochkurse, das muss man sich vorstellen. Die kamen 6 Wochen auf die Dörfer, eine Lehrerin mit Töpfen und teilweise auch Herd dabei und brachte den jungen Frauen auf dem Land Kochen bei und erste Hygieneregeln und so weiter. Das war durchaus innovativ damals. Auch in die Fabriken gab es, in den Fabriken wurden Abendkurse angeboten. Und das Interessante ist, dass in dieser Schule, die dann mittlerweile in Miesbach war, dort quasi die Rezepte aufgeschrieben wurden für diese Wanderkochkurse. Und das hat so den ersten Twist dieses Kochbuch, dass es ein sehr pädagogisches Kochbuch war von Anfang an. Zum Beispiel findest du ja von Anfang an Rezepte drin, die man nicht unbedingt in einem Landkochbuch für Landfrauen finden würde, wie Mailänder Reis, auffälliges Gebäck zum Teil, Zedernbrot. Da hat man gemerkt, dass hier verschiedene Gesellschaftsschichten zusammen an einer Arbeit, an einem Kochbuch arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Geheimnis gewesen, warum das Kochbuch, dieses kleine Kochbuch, das dann entstanden ist, so erfolgreich war. Und immerhin, bis es das Bayerische Kochbuch 1933 wurde, 14 Auflagen erfahren hat, von 1910 bis 1933.
Das heißt, den Suffragetten in München ist eigentlich ein doppelter Befreiungsschlag gelungen, weil ich habe das in meiner näheren Familiengeschichte auch so erforscht. Die Kulinarik scheint uns da auch zu verfolgen in meiner Familie, dass tatsächlich dieses was können, was lernen, wohin geschickt werden, das Glück haben, wohin geschickt zu werden, vielleicht in ein Hotel in Augsburg hieß es, also meine Oma, die durfte in ein Hotel in Augsburg. Meine Uroma, die war in Anstellung. Die Mutter meiner Tante, die durfte ins Schloss und da lernen. Und das war ein großes Glück für die Frauen, weil das auch Selbstständigkeit bedeutete. Und wenn alles schief geht sozusagen, konnte man immer noch mit dieser Kenntnis in Stellung gehen.
Ja. Und das Pfiffige von dieser Schule war, dass sie ja eben Lehrerinnen ausbildete und diese Lehrerinnen wurden dann zum Teil eingesetzt auf den Wanderkochkursen. Das war also auch ein bisschen eine Jobmaschine.
Großartig. Aber auch das Kochbuch an sich war ja revolutionär. Du hast schon geschrieben, da waren Rezepte drin, die nicht gewöhnlich in der Landbevölkerung so bekannt waren. Da ging es auch um Gemüse. Das fand ich super spannend. Das Kapitel über Gemüse, wo bestimmte Gemüsesorten schon weit vor ihrer Zeit erwähnt werden. Ich muss da gerade an so ein Interview mit El Hotzo, mit diesem lustigen Satiriker, denken, der mal meinte, wer war nicht dabei damals beim Launch von Rucola zum Beispiel? Ja, also es gibt, jeder hat so eine Idee, wann man bestimmtes Gemüse zum ersten Mal gegessen hat oder bestimmte Obstsorten, die exotisch sind, bevor die irgendwie gang und gäbe wurden. Aber auch da war das Kochbuch total wegweisend und auch was die Sprache angeht. Also ich fand schon auch den Rundumschlag, dir kommt es vielleicht fad vor. Ich fand es spannend, auch das Kapitel über Küchensprache. Aber lass uns mal einsteigen. Revolutionäre Frauen, vor allem eine Frau hat es ja sehr stark geprägt. War das so eine revolutionäre Frau? Frau Maria Hoffmann, war die so revolutionär, wie man sie sich jetzt vorstellen mag?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie war zielstrebig. Also Maria Hofmann, die ab 1933 das Kochbuch geprägt hat und dann eben auch die Autorin war bis 98, bis zu ihrem Tod, die war eine Schülerin, eine Seminaristin, wie es hieß, in dieser Miesbacher Schule, war ledig und sie hatte etliche Geschwister und drei Schwestern und alle drei Schwestern hatten einen eigenen Beruf. Und wie gesagt, also Moment, Maria Hofmann ist Jahrgang, war Jahrgang 1904. Ja? Nur das zur Erinnerung. Ihre eine Schwester ist Schneidermeisterin geworden. Ihre andere Schwester, Ermelinde, ist Kinderärztin geworden, war die erste, die in Bayern einen Doktor in Medizin gemacht hat als Frau. Das war ein sehr konservativer Haushalt, aber offensichtlich wurde den allen Töchtern auch vermittelt, ihr sollt auf eigenen Füßen stehen können. Und Maria hat eben Hauswirtschaft sich auserkoren und da eben Seminaristin geworden, hat aber wohl ziemlich bald gemerkt, ja, unterrichten ist eins, das mache ich auch, aber dann war sie Sekretärin in dem Verein und hat sehr schnell gemerkt, wie sie quasi Karriere macht. Hat dann eine glückliche Hand gehabt in den 30er Jahren. Die Schule war immer noch, wurde immer noch von dem Bayerischen Verein geleitet. Das ging aber bei den Nazis nicht, denn ein Verein durfte keine Schule haben. Also wurde die Schule, die erfolgreiche Schule mittlerweile vom Kultusministerium, vom Bayerischen übernommen. Und der Verein wurde aufgelöst. Also war dieses Kochbuch quasi frei. Niemand hat sich um das Kochbuch gekümmert, aber es war mittlerweile sehr erfolgreich. Da hat Maria Hofmann quasi es übernommen in Eigenregie und es weitergemacht. Sie hatte natürlich diesen ganzen Schulapparat hinter sich und das Kochbuch war schon seit vielen, vielen Ausgaben eben ein Schulkochbuch geworden. Also war es auch eine sichere Bank. Sie hat ihre Abnehmerinnen. Ja? Und dann fand ich sehr klug an ihr, dass sie aus dem Kochbuch, das immer noch so unscheinbar diesen Namen hat, trug, ein bayerisches Kochbuch gemacht hat. Sie setzte den Namen das Adjektiv davor und dadurch war es gelabelt. Ja? Das ist das bayerische Kochbuch. Gleichzeitig aber kam sie zwar aus einem konservativen, aber doch sehr mit einem Haushalt mit einem großen Horizont, hat sie neue Rezepte aufgenommen, wie das Spaghetti-Feingericht, italienische Salat. Also Gerichte, die eigentlich nicht jetzt typisch bayerisch waren, sondern die zeigten, sie hat einen größeren Horizont. Aber draußen stand ja drauf, bayerisches Kochbuch. Also war quasi das Label versehen und sie konnte sich innen im Kochbuch erlauben, was sie wollte. Natürlich hat sie auch weiterhin die ganzen traditionellen Rezepte gepflegt und auch erweitert, aber hatte da nie Berührungsängste mit anderen Essschulen oder anderen Gerichten. Deswegen, du sagtest eingangs, es ist ein typisch bayerisches Kochbuch. Ich finde, es hat schon sehr viel von einem Standardkochbuch, nicht nur bayerisch.
Das stimmt. Auf jeden Fall muss das Buch tatsächlich zu einem zu einer Lebensaufgabe geworden sein. Denn wenn man dein Buch, die Biografie über dieses Kochbuch liest, dann wird einem klar, wie oft es angefasst wurde. Das war ja bei dir auch die Initialzündung, wie oft dieses Buch angefasst wurde, optimiert wurde, ergänzt wurde. Rezepte wurden gestrichen, Rezepte wurden hinzugefügt. Küchengeräte wurden mit berücksichtigt. Innovation, manche Küchengeräte sind rausgeflogen. Und da habe ich direkt eine Frage. Was ist eine Kochkiste?
Ja. Oh, eine gute Frage. Eine Kochkiste. Das ist ein isolierter Kasten. Du nimmst eine große Holzkiste, versiehst sie mit Isoliermaterial. Das kann, im Kochbuch wird, glaube ich, auch angeboten, dass man Asbest nimmt. Da hatte man keine Sorge. Aber du kannst auch Styropor nehmen. Holzwolle, was auch immer, alte Lumpen. In diese isolierte Kiste setzt man angekochte Waren, die man am Herd angekocht hat, rein und da garen sie weiter. Ich glaube, das ist in letzter Zeit wieder ziemlich in Mode, also wirklich ins Gespräch wieder gekommen. Eine Kochkiste ist also eine Möglichkeit, die Wärme zu bewahren und das langsam zu garen. Ich habe es auch schon ausprobiert. Es funktioniert sehr gut bei Stärke, bei Bohnen hervorragend, auch bei Fleisch. Du fragst es, weil sie in dem bayerischen Kochbuch auch vorkommt, aber dann auch in Kriegskochbüchern, die ich auch beschrieben habe, ist sie auch großes Thema. Die Kochkiste ist Ende des 19. Jahrhunderts angeblich aus Norwegen gekommen. Deswegen hieß sie auch Norwegian. Da weiß ich gar nicht genau. Norwegische Kochkiste. Sie galt am Anfang vor allem als Zeitersparnis. Und das war sowas wie heutzutage die Mikrowelle. Ne? Das Essen ist fertig und du wärmst es einfach nur auf. Aber da hältst du es eben warm oder garst du es in der Kochkiste. Im Ersten Weltkrieg hat sie dann einen ganz neuen Twist bekommen und einen sehr großen Zuspruch erhalten, wurde propagiert, weil sie Energie sparte. Und im Bayerischen Kochbuch ist sie tatsächlich bis in die späten 60er Jahre sind manche Rezepte mit einem Sternchen versehen. Das heißt, man kann sie in der Kochkiste zubereiten. Sie eignen sich dazu. Viele Eintöpfe, also was.
Du hast es gerade schon erwähnt, bist du vom Bayerischen Kochbuch dann weitergekommen zu Kriegskochbüchern und auch zu Kolonialkochbüchern? War das dein Startschuss?
Ja, sicher. Also das Bayerische Kochbuch war diese Beschäftigung damit, war mein Startschuss, mich überhaupt mit historischen Kochbüchern auseinanderzusetzen. Das ist ein endloses Thema, da kann man nicht, glaube ich, noch ziemlich lange mich mit beschäftigen, weil es wirklich sehr spannend ist. Gerade die Kriegskochbücher haben mich auch sehr beschäftigt. Gerade zum 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegs, 2024, jährt sich jetzt der Beginn zum 110. Mal. Da waren die Kochbücher eben, die lehrten die Frauen, sparsam zu sein, nichts wegzuwerfen. So von Leave to Rules und Nose to Tail, das war die Devise damals schon. Man warf den Blumenstrohlstrunk plötzlich nicht mehr weg, sondern verwendete ihn im Gemüse. Oder man riet den Frauen, Brennnesseln zu sammeln oder Löwenzahn, um daraus Gemüse zuzubereiten. Aber gleichzeitig war die Kochbücher ein Propagandainstrument. Und das hat mich ja von Anfang an interessiert, die Politik im Kochbuch auch zu finden. Oder ich habe mich war überrascht, wie stark sie überall zu finden ist. Das war eben diese Kriegskochbücher im Ersten Weltkrieg. Da wurden die Frauen in den Vororten wirklich unter Druck gesetzt. Da hieß es, die Männer liegen in den Schützengräben und geben ihr Blut und wir müssen ihre Heimat erhalten und an den Frauen darf der Krieg nicht scheitern. Das waren teilweise wirklich sehr, sehr propagandistische, sehr brutale Formulierungen, die mich auch gerade haben gruseln lassen. Aber das war wirklich die Zeit damals, 1914 bis 1915, 16, als diese Kochbücher erschienen sind, diese Kochbücher als Propagandainstrument in der Heimat einsetzten. Das habe ich ja auch schon am Bayerischen Kochbuch an den ersten Auflagen gesehen, wie dort instrumentalisiert wurde. Ich habe einen Registervergleich gemacht und plötzlich gesehen, dass 1916 habe ich im Register kein Kartoffelpüree mehr gefunden, kein Orangensoufflé, keine Rinderrouladen. Und ich dachte, was ist denn da los? Und habe in den Kochbüchern, in dem Kochbuch geblättert und gesucht und habe aber dann die Rezepte alle schon gefunden. Aber die Rinderrouladen hießen halt plötzlich Rinderrollen. Oder das Orangensoufflé hieß plötzlich aufgezogene Orangenspeise. Oder das Kartoffelpüree plötzlich Kartoffelbrei. Also man durfte nicht mehr Französisch sprechen. Und das war natürlich auch in diesen Kriegskochbüchern, da durfte auch nicht Französisch drin vorkommen. Das fand ich also wirklich spannend, wie die Politik, in dem Fall eben der Krieg, sich in den Kochbüchern widerspiegelt. Dann mein jüngstes Projekt sind eben die Kolonialkochbücher.
Noch abschließend zu dem bayerischen Kochbuch an den Mengenangaben sieht man es ja auch. Du hast es so feinsäuberlich aufgearbeitet. Es ist wirklich eine Freude, sich das anzuschauen. So übersichtlich. Da kann man einmal drüber lesen und bekommt sofort ein Gefühl dafür, wie auch zu den verschiedenen Zeiten mehr oder weniger Milch oder Sahne. Dann ersetzt man die Sahne mit Milch oder man nimmt nicht so viel Butter oder man berechnet nicht so viel Fleisch pro Person. Und dann wieder mehr nach dem Krieg, in den fetten Jahren dann. Und dann kommt wieder die Fitnesswelle. Man kann es alles am bayerischen Kochbuch ablesen. Es ist irre.
Ja, stimmt. Also ich finde auch wirklich, das ist ein sehr ergiebiges Kochbuch. Also diese Kochbuchgeschichte ist da wirklich sehr sprechend. Das liegt aber auch daran, dass es eine große Kontinuität gibt. Eben du hast ja auch mich nach Maria Hofmann gefragt. Maria Hofmann hatte eben das Glück, sehr lange zu leben. Sie ist erst 1998 gestorben. Und sie hat auch sehr klug ihre Schwester Ermelinde Lüthin, die Kinderärztin, mit einbezogen. Die hat dann die Krankenküche neu geschrieben. Und eine Generation später, der Sohn von Ermelinde Lüthin ist auch selber wiederum Arzt geworden, Helmut Lüthin. Und er hat dann tatsächlich seiner Tante in den 60er Jahren begonnen zu helfen beim Kochbuch und ist ab dem 1971 Co-Autor geworden, Professor Dr. Helmut Lüthin, der nächsten 30 Jahre dann, als seine Tante zunehmend betagter wurde, begleitet hat. Er ist letztes Jahr verstorben, nein, vorletztes Jahr, 2022. Also diese Kontinuität in den Personen ist sicherlich ein Grund, warum das Bayerische Kochbuch so aussagekräftig ist. Wenn sich was verändert hat, dann lag das nicht an einem Redaktionswechsel, einem Autorwechsel oder was auch immer, sondern da hat sich dann tatsächlich in der Welt außerhalb des Kochbuchs eben etwas verändert. Aber du sagtest, man kann alles so gut ablesen, das ist richtig, aber nicht zwingend in den Rezepten. Denn die Rezepte bleiben überraschend konstant, finde ich. Ein wenig hast du schon recht, also dass die Fleischmengen erst weniger werden und dann wieder mehr. Aber häufig heißt es dann eben auch, gerade in den ersten Jahren nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, naja, wir haben jetzt nicht genügend Eier, Fett oder sonst was. Man möge eben sparsam mit diesen Zutaten umgehen und weniger verwenden, aber die Zutaten im Rezept bleiben unverändert in der Höhe, denn ein Kochbuch sei ja nicht nur für den plötzlichen, den jetzigen Gebrauch, sondern für die nächsten Jahrzehnte geschrieben und auch gedacht zur Verwendung. Also kein Wegwerfprodukt. Das fand ich auch sehr, sehr charmant dran. Was mir auch an dem Bayerischen Kochbuch sehr gefallen hat und sehr gefällt, ist der Pragmatismus. Auf der einen Seite kann man sehr ausführlich in einem langen Rezept nachlesen, wie ein Strudelteig zubereitet wird und wie er ausgerollt wird und in der Strudel gefüllt wird. Und dann steht er ganz am Anfang, ganz am Ende, wenn man es gründlich liest, dieses Grundrezept. Man könne auch einen fertigen Strudelteig kaufen und den genauso ausrollen. Das finde ich cool. Diese praktische Art. So musst du es backen, wenn du Zeit hast und so ist richtig. Aber wenn es eben gerade mal eng sein muss, dann kannst du ihn auch fertig kaufen.
Aber wer soll das Buch denn jetzt fortführen, wenn der Herr Lüthin leider verstorben ist und jetzt niemand praktisch schon intronisiert wurde, offensichtlich? Denn vielleicht bräuchte das Bayerische Kochbuch ja auch irgendwann wieder ein Update. Stichwort veränderte Ernährung, neue Erkenntnisse in der Ernährungswissenschaft auch, weniger Fleisch, weniger Milchprodukte vielleicht. Ersatzprodukte, neue Küchengeräte, all das sind ja Dinge, die eigentlich irgendwann wieder eingeflochten werden wollen ins Bayerische Kochbuch.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht. Intronisiert ist meines Wissens niemand worden. Aber es gibt die Verlegerin und es gibt auch Nachfahren von Helmut Lüthin. Also wir können uns freuen, vielleicht auf die nächste Auflage. Aber das wird sich zeigen. Aktuell ist es ja wirklich ein hervorragendes Nachschlagewerk. Und als dieses Nachschlagewerk kann man es sehr gut verwenden.
Also ich werde meins auf jeden Fall nie wieder hergeben, allein schon deshalb, weil ich jetzt so viel in deinem Buch darüber gelernt habe. Und tatsächlich, ich gestehe, dass ich es auch als Nachschlagewerk benutze und jetzt auch ein paar Sachen nachschlagen werde, von denen ich erst über dein Buch erfahren habe. Also so manches Rezept hatte ich noch nicht entdeckt und werde jetzt noch mal ein bisschen mich durchblättern müssen. Ist denn bei dir was geplant? Du hast ja so viel schon erzählt. Historische Kochbücher, Weltkriegskochbücher, Kolonialkochbücher. Überlegst du denn auch da nochmal ein Buch zu schreiben? Ich wäre interessiert.
Ja, ich würde tatsächlich gerne über Kolonialkochbücher, da bin ich gerade da drüber und da würde ich gerne drüber schreiben. Es ist natürlich so, dass du sagtest es ja eingangs, dass es ein abseitiges Thema ist und also sich mit historischen Kochbüchern zu beschäftigen. Und ich habe ja schon für das großes Glück gehabt, für das Bayerische Kochbuch, das Bayerische Landwirtschaftsministerium zu gewinnen, die mir das Projekt nicht finanziert haben, aber doch Unkosten unterstützt haben, erstattet haben und dann die Drucklegung geschah mit einem Crowdfunding. Also das Problem ist wirklich, sind die Finanzen, wie ich meine Reisen finanziere, wie ich meine Forschung finanziere. Aber ich bin im Augenblick an den Kolonialkochbüchern dran. Da gab es nämlich interessanterweise nach 1900, ich habe bis jetzt drei gefunden, das sind nicht viele, aber immerhin, Kochbücher, die sich an deutsche Frauen gewandt haben, die in den deutschen Kolonien damals Deutsch kochen sollten. Die Geschichte ist so, dass ja der deutsche Kolonialismus, der ja im Augenblick auch ein großes Thema ist, begann Ende des 18., des 19. Jahrhunderts. Und in der ersten Phase war das eine reine Männerangelegenheit. Da sind Männer in die Kolonien gegangen, haben aufgebaut, haben Handelsketten aufgebaut, haben kolonisiert, haben die Bevölkerung vor Ort unterjocht, in Anspruch genommen, ermordet bei den Hereros zum Beispiel oder auch viele andere Fälle. Und diese Männer, die Deutschen, die da runtergegangen sind, haben sich vielfach mit Frauen vor Ort zusammengetan, haben auch geheiratet und aus diesen Ehen sind Mischlingskinder entstanden.
Stopp, da möchte ich ganz kurz dazwischengrätschen. Im Folgenden werden wir, wie jetzt gerade auch, nicht immer die ganz passenden und richtigen Worte verwenden. Wir sind alle rassistisch aufgewachsen und der Rassismus steckt tief in uns drin. Wichtig ist, dass er für uns alle vor allem bewusst ist. Wir schaffen es nicht immer spontan, die richtigen Begriffe zu finden. Das heißt, im Nachgang hätten Regina und ich gerne anders formuliert an mancher Stelle. Hier zum Beispiel wäre das Wort binationale Kinder deutlich besser gewesen und auch binationale Ehen. Mischlinge, das ist ein Begriff aus der nationalsozialistischen Rassenlehre und damit wollen wir sicher nichts zu tun haben. Wir entschuldigen uns. Und Moment, wo waren wir stehen geblieben, Regina?
Das hat das Deutsche Reich dann so um 1900 angefangen zu registrieren. Und diese ganzen Mischlingskinder waren dann deutsche Staatsbürger. Und dann hat sich der deutsche Staat gedacht, Moment, 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 so geht es nicht. Erstens mal verbieten wir ab sofort Mischehen und alle bestehenden werden annulliert. Dann sagte man, so, jetzt brauchen wir also Frauen, die wir in die Kolonien schicken. Weiße, großgeschrieben, weiße deutsche Frauen. Die müssen in die Kolonien sich mit den Kolonisten vor Ort zusammentun. Also begann man in Frauenvereinen auch, Frauen anzuwerben. Und dazu, in diesem Zug gab es eben auch entstanden auch diese Kolonialkochbücher, die dann eben ganz interessant sind, weil sie die Frauen sollten die deutsche Kultur in die Kolonien tragen. Das heißt eben das deutsche Essen. Dann findet man eben Rezepte, wie am Anfang, als ich sie aufschlug, war ich ganz befremdet. Da gibt es eben das Gulasch, da gibt es Sauerkraut, da gibt es die Rouladen. Du liest wie ein deutsches Kochbuch. Dann denkst du, wozu brauche ich das? Dann nehme ich doch gleich eine Davides, die damals groß bekannt war, mit runter. Aber beim näheren Hinsehen sieht man eben, aha, das sind ja eben doch andere Bedingungen, die da herrschten, weil zum Beispiel Kartoffeln nicht gediehen. Also brauchte man einen Ersatz für die deutsche Kartoffel in den Kolonien. In Ostafrika, Namibia, in Neuguinea, in den Teilen, wo eben die Deutschen ihre Kolonien errichtet hatten. Und dann gibt es eben Rezepte, das heißt Kartoffelpüree von Yams. Ja? Also das oder andere Süßkartoffeln, die man als Ersatz nehmen konnte für Kartoffeln. Oder sehr hübsch, ein wunderbares Rezept finde ich, also allein vom Klang her, rote Grütze von Mango. Also diese köstliche Frucht Mango, die wir sehr schätzen, wurde gekocht, um daraus rote Grütze zu machen. Ja? Weil rote Grütze ist eben eine deutsche Nachspeise und die muss man eben auch in einer deutschen Kolonie essen können. Oder es gibt Rezepte für Dosen. Ich glaube, dass die Dosenvorräte in den Kolonien immens gewesen sein müssen. Die Konservierung mit Dosen ist ja auch nicht sehr alt, gerade da Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen. Und man hat also Unmengen von Dosen runter transportiert, damit man eben seine deutschen Zutaten vor Ort bekommen konnte. Und diese Mischung aus dieser traditionellen Küche einerseits, deutschen Küche, aber eben doch mit einzelnen Zutaten, die nicht deutsch in dem Sinne sind, die machen es ist ein Aspekt an diesen Kolonialkochbüchern, die sehr interessant sind.
Ich sehe direkt ein Hollywood-Kassenschlager, nein, vielleicht eher so ein Arthouse-Kinofilm, der tragisch und entsetzlich und auch ein bisschen absurd ist mit diesen Kochbüchern. Das geht von meinem inneren Auge, es geht's voll ab. Und ich würde wahnsinnig gerne ganz viel dazu lesen, weil es wirklich, ich finde auch im Zuge der Aufarbeitung, die wir in Deutschland immer noch nicht richtig hinkriegen, also wirklich schändlich schlecht hinkriegen, wäre das ein interessantes Puzzlestück, um Einblicke in diese Zeit zu kriegen. Und ich finde, es klingt wirklich, obwohl es auch lustig klingt, ich finde, rote Grütze aus Mango klingt einfach unglaublich tragisch auch und schrecklich. Aber die Herausforderung muss wirklich auch absurd gewesen sein, an diese jungen Damen, die sich noch Fräuleins nannten und dann da heiraten sollten und stattliche junge Männer unterstützen sollten, dann Königsberger Klopse in Namibia kochen oder was? Also es ist ja völlig, also was für
Ja.
eine Aufgabe auch. Auch das ja Propaganda. Also der Expat, heutzutage würde man sagen, der Expat darf nicht zu weit gedanklich abschweifen von seiner Heimat, von seiner Heimatunternehmung, damit er ja treu und brav weiterhin die Ziele mitverfolgt und das am besten mit Schweinebraten und Kartoffelklößen.
Ja, aber das sind zwei Aspekte jetzt, die du bringst. Das ist genau richtig. Zum einen, die Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus geschieht im Augenblick sehr zum einen durch die Thematisierung der blutigen Seite und der räuberischen. Ja? Also zum Beispiel eben dem Genozid an den Hereros oder der Raubkunst. Aber dieser Alltagskolonialismus und der Alltagsrassismus, der natürlich damit verbunden war, der zum Teil sehr unblutig war, aber eben das Denken des Kolonialismus widerspiegelte, den zeigen diese Kochbücher sehr schön. Da gibt es natürlich auch die anderen, ne? Die Menschen, die kolonisierten, die Menschen, die dort vor Ort leben und gelebt haben. Und deren Essen kommt so gut wie nicht vor. Das ist eigentlich gleich eine leere Stelle und das ist ja auch schon ein Zeichen. Denn die eine Kochbuchautorin, Antonie Brandeis, ist eine große Ethnologin und die sammelt und sammelt und sammelt Gegenstände, auch Alltagsgegenstände, aber gleichzeitig schreibt sie eben ein Kochbuch, als würde es die Menschen um sie herum gar nicht geben. Beziehungsweise sie gibt es schon, nämlich als Dienstboten. Als Dienstboten und da sagt sie eben schon, wie die Dienstboten auch behandelt werden müssen. Also das ist, ja, ich finde auch wirklich ein sehr spannendes Unterfangen, diesen Alltagskolonialismus mit seinem Rassismus, wie er sich da abbildet. Aber es waren zum Teil ja auch sehr, sehr wagemutige Frauen, die darunter gingen, wie wir anfangs gesagt haben, aus dem beim bayerischen Kochbuch, die sehr bildungshungrig auch waren, und die dann plötzlich aber sich in einer Situation vorfanden, wo sie quasi richtig traditionell wieder agieren sollten. Das ist natürlich nicht Thema der Kochbücher, aber ich stelle mir das sehr auch eine Herausforderung für diese Frauen eben vor. Eigentlich wollten sie ganz woanders hin und jetzt sollen sie wieder das Heimchen am Herd spielen und das zwar in Reinkultur. Auf der anderen Seite wäre es natürlich, wenn man noch weiter spinnt, auch interessant, diese Kolonialkochbücher zu vergleichen mit Kochbüchern von Flüchtlingen, von deutschen Flüchtlingen zum Beispiel, die im Dritten Reich unter den Nazis fliehen mussten, die natürlich auch ihr Soulfood mitnehmen wollten. Es ist verschiedene sehr spannende Aspekte an diesem Thema Kochen abroad quasi.
Kochen im Exil sozusagen. Aber sag
Ja.
mal, Regina, gibt's viel Kochbuchforschung? Es ging gerade auf Instagram so ein Post viral. Ich habe den Artikel aber noch nicht gefunden. In der Süddeutschen Zeitung gab es einen Kochbuchforscher, der meinte, Kochbücher wird es immer geben. Da hat die Süddeutsche Zeitung so angeteased, den Artikel. Wahrscheinlich ist wieder, muss man seine Seele verkaufen, um ihn hinter der Paywall lesen zu können. Aber der heißt Thomas Gloning, gibt sehr viele, und ist Germanist, gibt sehr viele KochbuchforscherInnen da draußen in der Welt, die sich wie du auch mit den historischen Aspekten, auch mit den geschichtlichen Aspekten, mit den feinen Zwischentönen der Entwicklung von Küche, von Kulinarik beschäftigen. Ist es ein Thema in der Wissenschaft?
Da muss ich leider wirklich ein bisschen passen. Es ist sicherlich ein Thema. Ich lese hier und da was davon, aber ich bin im Augenblick so selber in den Kochbüchern versunken, dass ich jetzt gar nicht auf dem neuesten Stand bin, was die Forschung anbelangt. Aber ich werde mich umtun.
Das finde ich nämlich sehr spannend. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es da gar nicht so viel gibt. Ich meine, das Bayerische Kochbuch wäre ja auch ein Zeichen dafür, dass es gar nicht so oft zu lesen gab. Die älteren Ausgaben wurden nicht beachtet. Es ist nicht so, bis jetzt mir noch nicht so viel untergekommen, forschungsmäßig, außer wahrscheinlich Ernährungswissenschaft. Im
Ja.
Vorgespräch meintest du auch sowas wie höfische Küche. Da gibt es ja auch zum Beispiel Kochbücher, was wurde gegessen damals, als John F. Kennedy in Paris war oder sowas. Ja, sowas wird ja dokumentiert.
Also was ein sehr lobenswertes, sehr, sehr, sehr schönes Unternehmen auf dieser Richtung ist, das tut sich gerade in Dresden auf, in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek. Also dort werden Kochbuchsammlungen wirklich von der Bibliothek mittlerweile aufgekauft. Eine Bibliothek ist natürlich ein Ort, wo man weiß, wie man mit Büchern umgeht. Die werden katalogisiert, sie werden mit Metadaten versehen. Das ist eine sehr erfreuliche Sache. Und da hat man natürlich dann Zugriff auf die Kochbücher. Denn es Kochbuchsammlungen gibt es eine ganze Reihe. Ja? In Dortmund gibt es ein wunderbares Kochbuchmuseum, allerdings das leider schon lange, also jetzt glaube ich, vor letztes Jahr wieder geöffnet wurde, aber lange Zeit wie ein Dornröschen geschlafen hat. Dann gibt es in Kulmbach ein Museum, ein Mönchshofmuseum, und die haben eine Kochbuchbibliothek, die Adalbert-Raps-Bibliothek. Aber leider eine Datenbank, die es auch nicht online gibt und die, glaube ich, auch gepflegt werden will. Also es gibt halt doch einige Kochbuchsammlungen, aber sie zu erschließen ist viel Mühe und viel Arbeit. Und ich glaube, da passiert gerade in Dresden wirklich etwas sehr Erfreuliches, dass sich künftige Kochbuchforscher dort tummeln können.
Wirklich großartig. Also alle historisch interessierten HörerInnen dieses Podcasts, Dresden ist jetzt die Anlaufstelle. Und ansonsten warten wir auch gespannt, Regina, was bei dir als nächstes passiert. Ich hoffe, wir bleiben in Austausch, weil ich auch alles, was du auf Instagram immer postest und auch die Bücher, die du da dokumentierst, ich finde es hochspannend.
Das freut mich. Dankeschön, Christina. Ich freue mich auch an deinem Podcast sehr.
Oh, fantastisch, fantastisch. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nochmal über dein Buch zu sprechen. Biografie eines Kochbuchs, das Bayerische Kochbuch erzählt Kulturgeschichte, erschienen bei Königshausen und Neumann 2021. Kann man kaufen.
Ja, kann man.
Ich fand es sehr spannend, die Lektüre. Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Ich habe es von vorne bis hinten einmal komplett durchgelesen. Und wie gesagt, ich habe so viel gelernt. Noch viel mehr als das, worüber wir heute gesprochen haben. Und kann es nur empfehlen für alle, die sich auch, wie ich hier im Podcast, für die Dinge interessieren, die hinter den Kochbüchern so passieren. Bleib dran, Regina. Das, was du da machst, finde ich super spannend und ich hoffe, vielleicht sprechen wir bald mal wieder über ein weiteres Thema, mit dem du dich beschäftigst. Ich würde mich freuen.
Ja, ich mich auch. Vielen Dank, Christina. Es war sehr schön, mit dir zu plaudern. Einen schönen Abend.
Dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.